Herzlich willkommen. Es freut mich, dass du dabei bist zu einer weiteren Folge des Podcasts Learning from Leaders. Heute mit einem speziellen Fokus und zwar Longevity, Langlebigkeit in der Geschäfts-, in der Business-Karriere. Sicherlich ein Ziel von vielen von uns und ich bin heute mit einer Person, die hat das geschafft. Gerd, es freut mich riesig, dass du dir Zeit genommen hast.
Freut mich auch, dass wir hier zusammensitzen.
Ja, und ich möchte dich kurz vorstellen, Gerd Höfner, ne? Du bist ja Senior Vice President bei Siemens, bei Healthineers und hast 40 Jahre Berufs- und Führungserfahrung hinter dir, hast 20 Jahre das Indiengeschäft geführt, lange Zeit so zwischen 6.000 bis 10.000 Mitarbeiter geleitet und geführt. Wie bist du zu dieser unglaublichen Karriere gekommen? Magst du ein bisschen uns mitnehmen?
1979 angefangen, Informatik zu studieren. Und habe dann 1985 das Studium beendet und dann bei Siemens angefangen, erst als Softwareentwickler. Und habe dann über die Jahre hinweg, so 1991, die erste Führungsaufgabe übernommen. War eine kleine Gruppe zum Thema Software Engineering in Erlangen. Und dann sukzessive praktisch auch größere Aufgaben übernommen, Abteilungsleiter geworden. Dann 2000 bin ich nach Italien gegangen für 2 Jahre. Damals um eine Firma, die wir akquiriert hatten, zu integrieren. Und als ich zurückkam 2002, hatte ich das Angebot, nach Indien zu gehen, ursprünglich für 3 Jahre. Und aus den 3 Jahren sind dann 20 Jahre geworden. Und als ich angefangen hatte in Indien, die Firma hieß damals Siemens Information Systems Limited, typischer IT-Service Provider. Die Firma hatte eine kleine Abteilung zum Thema Softwareentwicklung mit 240 Leuten. Und die hatte ich damals übernommen, ursprünglich von 2002 bis 2005. Ja, und dann hat sich das so ergeben, dass ich alle 3 Jahre im Prinzip eine Erweiterung praktisch meiner Verantwortung hatte, wurde 2005 in die Firmenleitung mit aufgenommen, dann 2010 die praktisch als Geschäftsführer die Firma übernommen und so hat sich das dann halt ergeben, dass wir dann 20 Jahre in Indien geblieben sind und die Verantwortung praktisch von Jahr zu Jahr gewachsen ist.
Wir wollen ja über Longevity sprechen, Healthy Years, bei euch geht es auch um die Gesundheit. Magst du mal kurz erläutern, was ihr genau macht?
Ja, also wir haben sind Medizintechnik aktiv. Die Geschäftsfelder sind auf der einen Seite Diagnostics Imaging, das heißt bildgebende Verfahren wie Computertomographie, Magnetresonanz, Röntgengeräte. Auf der einen Seite dann das ganze Thema Labordiagnostik als zweites Geschäftsfeld, dann drittes Geschäftsfeld ist Krebstherapie, Bestrahlung und dann machen wir noch auch, sagen wir, Advanced Therapies, das heißt Therapiebehandlungen invasiv mit entsprechend beispielsweise für Herzstentsätzen oder wenn irgendwelche komplizierten Operationen im Gehirn sind, also alles fortgeschrittene Therapien. Das sind so die 4 Geschäftsfelder, auf denen wir tätig sind.
Das ist eine unglaubliche Verantwortung, einerseits für deine Mitarbeiter, andererseits auch das Geschäftsfeld. Das ist ja wirklich, da geht es um Menschenleben. Wenn man die Reise vielleicht nochmal zurück an den Anfang deiner beruflichen Laufbahn nochmal zurückgehen, damals vielleicht deine Eltern, wo sie dich angeguckt haben, wo du 14, 15, 16 warst, da haben die schon gesagt, der Gerd, das wird mal eine Führungskraft? Also wie haben sie dich damals gesehen? Was würdest du sagen?
Nee, haben das so nicht betont oder gesagt. Aber ich habe eigentlich von klein auf immer eine gewisse Verantwortung übernommen. Also ich war in meiner Jugend beispielsweise bei den Pfadfindern und da hatten wir auch Gruppen und da war ich der Gruppenleiter. Ich habe später Basketball gespielt, leistungsmäßig und war in den meisten Mannschaften, in denen ich gespielt habe, auch der Mannschaftskapitän. Ich war auch, sage ich mal, bei der Bundeswehr. Damals war ja praktisch der Wehrdienst noch verpflichtend und da gab es einen Sprecher der Mannschaftsdienstgrade, der wurde gewählt. Das war ich da auch. Also ich habe eigentlich von klein auf immer gewisse Führungsaufgaben übernommen.
Jetzt bist du 40 Jahre in diesen Führungsfunktionen drin gewesen. Ich sehe dich heute, du bist 66, du bist fit, du wirkst unglaublich vital. Das kann aber nicht spurlos an dir vorbeigegangen sein. Also auf welchen Pfeilern, würdest du sagen, hast du dich stark abgestützt? Um lange gut zu leben, ist es sicherlich wichtig, sich gut zu ernähren. Es ist wichtig, Bewegung zu haben, weil dieser Körper wurde geboren, um uns zu bewegen. Sitting, sagt man, ist das neue Rauchen. Ne? Sitting ist the new smoking. Und natürlich braucht es auch mentale Gesundheit. Wie hast du dich da mit deinen langen Arbeitstagen in Balance gehalten, um diese Lebendigkeit in sich zu halten, diese äußeren Stimuli, neue Aufgaben, immer wieder herausgefordert zu sein und dadurch so die besten Kräfte in sich zu mobilisieren?
Ja, alle die Sachen, die du erwähnt hattest. Der Mensch ist, was er ist. Also ich denke mal, das ist sicherlich ein wesentlicher Aspekt, dass man auf die Ernährung achtet, regelmäßige Bewegung, Sport treiben. Ein Aspekt, dass man wirklich immer neue Herausforderungen hat. Auf der anderen Seite auch, dass man Spaß hat an dem, was man tut und halt auch immer versucht, letztendlich das in dem, was man tut, Weltklasse zu sein. Also mich hatten in Indien über die Jahre hinweg so was eingeführt. Also ich wollte auch, was mir immer wichtig war, der Kontakt mit den Mitarbeitern. Und ich hatte dann eingeführt, einmal im Monat, das nannte sich Lunch with the Boss. Das waren immer 15, 20 Mitarbeiter. Mit denen hatte ich mich getroffen, 2 Stunden und habe denen halt zugehört, wie es ihnen geht. Und das hat dann praktisch mit einem Essen geendet, deswegen Lunch with the Boss. Aber bevor es das Essen gab, also nichts ist umsonst, mussten sie 2 Stunden praktisch mit mir verbringen. Und da wurde ich auch dann öfters mal gefragt, wenn du uns einen Karrieretipp geben würdest, ja, was würdest du denn machen oder was war für dich wichtig, um diese Karriere zu machen, die du da erreicht hast? Und ich habe mir dann mal Gedanken drüber gemacht und habe dann gesagt, okay, es sind eigentlich 5 Punkte. Das erste war für mich, da gibt es ein Zitat aus einem Film, Kung Fu Panda. Und zwar, weiß nicht, ob du die Geschichte kennst, Kung Fu Panda, der muss ja da gegen das Böse kämpfen und zweifelt daran, ob er der Richtige ist. Und da gibt es einen Dialog mit seinem Lehrmeister, Master Ukwe, eine Schildkröte. Und dann sagt der Lehrmeister zu ihm, Master Ukwe, zum Kung Fu Panda, yesterday is history, tomorrow is a mystery, but today is a gift. That's why it's called the present. Das heißt, und das war eigentlich auch immer meine Philosophie, leb nicht in der Vergangenheit, leb nicht in der Zukunft, sondern konzentrier dich auf das Hier und Jetzt, auf die Aufgabe, die vor dir ist. Erste. Das zweite ist, bei dem, was du machst, versuche Weltklasse zu sein. Also gib dich nicht mit Mittelmäßigkeit ab. Das kannst du aber nur erreichen. Und das ist jetzt der dritte Punkt, wenn du das, was du machst, gerne machst. Also have fun in what you're doing. Hab Spaß daran, genieße es. Und dann ist natürlich, ich sag mal, wenn du Karriere machen willst, gibt es natürlich ein paar Leute letztendlich, die entscheiden, ob du eine Promotion bekommst oder nicht. Ja. Das ist dann der vierte Punkt, have the right boss. Weil wenn du, sag ich mal, einen Chef hast, du glaubst selber, du spielst in der Champions League, dein Chef ist der Meinung, du bist in der Kreisklasse, dann ist ein gewisser, ich nenne es immer Perception Gap, also eine unterschiedliche Wahrnehmung. Und es gibt Dinge im Leben, die kann man nicht ändern. In der Schule sind es die Lehrer, in der Firma sind es die Chefs. Das heißt, wenn du nicht den richtigen Chef hast, musst du dir halt einen anderen Chef suchen. Und der fünfte Punkt ist dann natürlich, sag mal, selbst wenn du für eine Stelle vorgeschlagen wirst, es gibt ja für jede Promotion, für jede Stelle, die offen ist, eine Reihe von Kandidaten, in der Regel 3, 4, 5. Das heißt, es ist dann auch, sagen wir, noch der Glücksfaktor, also have a little luck. Das sind so diese 5 Aspekte. Konzentriere dich aufs Hier und Jetzt. Ja. Versuche immer Weltklasse zu sein. Hab Spaß an der Sache, den richtigen Chef und etwas Glück. Und damit kommt dann die Karriere.
Die erste Lektion ist die Vergangenheit. Ja, die ist durch, da kannst du nicht mehr ändern. Zukunft ist ein Mystery. Es geht ums Jetzt. Genau. Und tatsächlich ist es ja die Lektion des Yogas, ne? Also in diesem Jetzt immer wieder anzukommen. Wie hast du das für dich geschafft in einem Business, dass dich ja eigentlich immer in die Zukunft, Vergangenheit zieht, der so viele Impulse, Software bedeutet ja, immer aktiv zu sein, geistig. Hast du da tägliche Übungen praktiziert? War das auch das Thema Yoga, was dir da geholfen hat? Oder wie bist du, hast du diese wichtige Leadership-Lesson leben können?
Also Yoga sicherlich, dadurch, sagen wir, dass meine Frau ja auch als Yoga-Lehrerin gearbeitet hat, haben wir zu Hause auch immer praktiziert. Und ich denke mal, da ist es auch, sagen wir, ganz wichtig, dass man sich mit dem Thema im Geist auseinandersetzt. Also Meditation beispielsweise ein wichtiger Punkt, um auch, sagen wir, wenn man gewisse Stresssituationen hat, wieder zur Ruhe zu finden. Und das sind, sagen wir mal, wenn man normalerweise, wir hatten das Thema Longevity im Berufsleben, aber du kennst ja auch, sagen wir, von Art of Living, die Energiequellen, die man hat, Schlaf, Essen, der Geist und die Atmung. Ja. Und ich sage mal, die meisten Menschen wissen, Essen und der Schlaf, ja, das sind Parameter. Aber was bei uns in der westlichen Welt manchmal vielleicht etwas zu kurz kommt, das ist halt wirklich die Bedeutung des Geistes. Ja, dass man sich wirklich mit Meditation damit auseinandersetzt und das ganze andere dann die Atemtechnik. Ja, sagt man, das ist halt ein gewisser Automatismus, man atmet halt, ja, aber dass man dadurch halt auch entsprechend sich beruhigen kann oder weiterentwickeln kann, Kraft schöpfen kann. Das ist was, was eigentlich in unserer Welt, denke ich mal, vielleicht zu kurz kommt. Und das waren so mal so Themen, die mir in Indien halt durch Yoga auch mit dieser Begegnung mitgeholfen haben.
Und ich glaube, das ist ja wirklich so das Gebot der Stunde. 2002 bist du nach Indien gegangen. Ne? Es wurde gerade eine Metastudie veröffentlicht, Gerd. Die hat gezeigt, dass so in dieser Zeit, 2003, 2004, da kommt ja auch das Facebook ins Leben, da war die Aufmerksamkeitsspanne eines Mitarbeiters am Computer, das war eine weltweite Studie, 2,5 Minuten. Ist auch nicht besonders lang. Wenn wir uns vorstellen, alle 2,5 Minuten geht der Geist irgendwie in eine Pause, holt sich einen Cappuccino, kommt wieder zurück. Aber das ging ziemlich linear nach unten, gerade auch durch die ganze Digitalisierung, die digitalen Arbeitswelten. Wir liegen heute bei 44 Sekunden. Dementsprechend ist es, glaube ich, wichtiger denn je, dass wir eben etwas für unseren Geist tun. Der Atem ist ja immer jetzt, wenn wir uns darauf einlassen, dann kommt der Geist eben auch ins Jetzt. Das ist ja die Lektion des Yoga. Ne?
Ja, die Studie war mir nicht bekannt mit den 2 Minuten. Als Informatiker habe ich mich auch sag mal, sehr mit Themen, die über die reine Programmierung hinausgehen, beschäftigt. Weil die Frage ist immer letztendlich, wie schaffst du Produktivität im Alltag? Ja. Und da gibt es ein Standardwerk in der Softwareentwicklung. Das ist von einem Amerikaner, Tom DeMarco. Der Titel ist Peopleware. Und Untertitel Faktor Mensch im DV-Management. Und in dem Buch beschreibt er, du kommst, hast die höchste Produktivität, wenn du in einen Flow kommst. Und den Flow erreichst du in der Regel erst nach 20 Minuten. In dem Buch beschreibt er eigentlich auch, dass man die Leute, die programmieren, dass man die in eine Art Isolation bringen soll, damit sie in diesen Flow kommen. Weil er sagt, wenn du einen Stimulus bekommst nach 19 Minuten und 59 Sekunden, dann bist du wieder back to square one. Ja, das heißt, du kommst nicht in den Flow. Aber die höchste Produktivität hast du in dem Flow. Und wir haben öfters mal so die Diskussion, auch sag mal, mit so, wenn man die Raumplanung macht, weil ich bin immer der Meinung, klar, man braucht Räume, um Teams zusammenzubringen, um letztendlich auch ihnen die Möglichkeit zu geben, sich auszutauschen. Man braucht aber auch, sag mal, für den einzelnen Softwareingenieur Ruheräume, wo sie konzentriert, ohne Stimulus praktisch arbeiten können und dann in diesen Flow kommen. Ja. Und das ist was wir heute, habe ich manchmal das Gefühl, überhaupt nicht mehr so berücksichtigen. Wir reden immer über Produktivitätssteigerung durch künstliche Intelligenz und so weiter und so fort. Die höchste Produktivitätssteigerung hat aber der Mensch selbst, wenn er in diesen Flow kommt. Und da sind wir wieder bei dem Thema Mind, also Meditation, Konzentration auf das Wesentliche, um in diesen Flow zu kommen und höchst produktiv zu sein.
Ja, das ist total spannend, Gerd. Also absolut, ne? Und es gibt ja 1001 Seminare zum Thema Zeitmanagement. Aber egal, wie wir es drehen oder wenden, wir haben nur 24 Stunden Zeit, 7 Tage die Woche. Zeit ist limitiert, aber Energie ist eben unlimitiert. Und ich glaube, Zustands- und Energiemanagement, so wie du das beschreibst, ist eben schlussendlich fast wichtiger oder ebenso wichtig. Einstein wird ja zitiert gesagt zu haben, da wurde ja immer gefragt, warum bist du so kreativ und wie machst du das bei der Arbeit? Und der meinte wohl, ja, bei der Arbeit bin ich überhaupt nicht kreativ. Meine Kreativität kommt, wenn ich spazieren gehe oder eine Dusche nehme. Ne? Also wenn sich der Zustand entsprechend einstellt. Du hast es wohl für deine Mitarbeiter so arrangiert, dass du gesagt hast, geht mal Tischtennis spielen oder so, macht mal kurz Pause. Wie hast du dich selbst gemanagt jetzt als Führungskraft, um in diesen Flow zu kommen? Waren das auch die Pausen? War das das Yoga oder wie die Meditation? Oder was waren so deine täglichen Routinen, um da reinzukommen?
Ja, bei den täglichen Routinen denke ich mal primär mit das Yoga und einfach der Sport. Im Alltag, ja, ich sag mal, im Management. Ich habe ja selber auch als Programmierer gearbeitet über Jahre hinweg. Und da muss ich sagen, da fand ich eigentlich die Anstrengung größer, ja, weil da bist du halt wirklich, sag ich mal, die ganze Zeit unter Druck, letztendlich da den Code zu entwickeln, hochkonzentriert. Wenn du, ich will es jetzt einmal nicht so ein bisschen herabwürdigen, aber wenn du halt in Besprechungen bist und dir Themen anhörst, weiß nicht, ob da die Konzentration, die Anspannung so groß ist. Also von daher denke ich, was für mich eigentlich, habe ich immer das Gefühl gehabt, leichter als Manager durch den Alltag zu kommen, als wirklich so als Individual Contributor, wie man so schön sagt, wo man halt wirklich dann gegebenenfalls unter Zeitdruck dann auch noch was abliefern muss. Ich kann mich auch mal erinnern, für mich ein schönes Beispiel, wo ich das auch mit diesen Pausen gelernt habe. Ende der 80er Jahre, wir haben damals ein Projekt gehabt, da haben wir für ein Heizkraftwerk in München die Software geschrieben und da war eine feste Deadline. Und wir wussten, pro Tag überzog, am Tag X muss die Software geliefert werden. Wenn sie nicht geliefert wird, Konventionalstrafe 500.000 Mark pro Tag. Und jetzt entwickelst du die Software dafür und stellst fest, es funktioniert etwas nicht. Ich hatte da ein Problem. Ich war junger Mitarbeiter, 3 Jahre Erfahrung, hatte, sag mal, eine wichtige Komponente zu entwickeln. Es hat nicht funktioniert. Also das Programm, ich habe es gesehen, wenn ich es getestet habe, ist an einer bestimmten Stelle abgestürzt. Ich habe dann, wir haben damals entwickelt, Programmiersprache war C, Betriebssystem Unix, habe dann die C-Gurus und die Unix-Gurus hergeholt mit 10 Jahren und mehr Jahren Berufserfahrung. Schaut euch das an, die haben sich angeschaut, haben alle nur mit den Schultern gezuckt. Ich glaube, wenn ich sitzen geblieben wäre, würde ich heute noch über dem Problem sitzen. Das war 2 Wochen vor Abgabeschluss und ich wusste, ich muss das Problem lösen. Was ich dann gemacht habe, ich bin am hellelichten Tag, es war im Frühsommer, mittags um 3 gegangen, mein Zeug zusammengepackt. Alle haben mich völlig entgeistert angeschaut. Bin in die Stadt gegangen in Erlangen, habe mir eine Zeitung gekauft, bin in einen Kaffee getrunken, Zeitung gelesen, einfach zurückgelehnt, entspannt und habe mich dann nach einer Stunde, nachdem ich da entspannt war im Café, hingesetzt und habe nochmal über das Problem nachgedacht und habe dann handschriftlich mit Papier und Bleistift den Code nochmal geschrieben. Bin am nächsten Tag ins Büro gegangen, habe meinen alten Code weggeworfen, das eingetippt, was ich da geschrieben habe und es hat funktioniert. Also ich weiß heute noch nicht, wo der eigentliche Fehler war. Ich meine, ich denke mir, dass es wahrscheinlich Compilerfehler war oder was auch immer, aber da habe ich auch gelernt, okay, wenn du dich zurücknimmst und erstmal halt wirklich eine geistige Ruhe schaffst und dann in einer ungestörten Umgebung versuchst, dann nochmal das Problem neu zu durchdenken. Ich glaube, mit Bleistift und Papier weiß ich nicht, ob da überhaupt noch jemand heute programmiert, ja, weil es wird immer gleich alles in den Rechner eingegeben. Aber das war für mich auch so eine Art Schlüsselerlebnis, wo ich mir gesagt habe, okay, wenn du diese Distanz hast und der Kopf frei ist und dann nochmal wirklich auch ohne Stress versuchst, daran zu gehen, wenn du halt wirklich den Druck hast und das Mentale da nicht frei bist, dann ist es schwierig, Höchstleistung zu erbringen. Ich denke mal, ist sicherlich auch, wir haben es vorhin von Sport gehabt, Roger Federer. Wenn ich mir es anschaue, die Tennisprofis oder Fußballprofis oder Basketball, je nachdem, alle trainieren, trainieren, trainieren. Was den Unterschied macht, ist halt wirklich in der entscheidenden Situation im Kopf frei zu sein, keine Angst zu haben und davon überzeugt zu sein, dass man letztendlich schafft. Ja. Ich sag mal, im Basketball beispielsweise die Situation, ja. Dein Team liegt mit 2 Punkten zurück. Es sind nur 5 Sekunden zu spielen. Der Trainer gibt die Anweisung, dieser Spielzug, und du weißt, du bist derjenige, der den letzten Wurf nimmt. Und der Wurf entscheidet über Sieg oder Niederlage. Ja. Wenn du in der Situation an dir selbst zweifelst oder wenn du in der Situation Angst hast, wenn ich jetzt weiß, ich übernehme die Verantwortung, wenn ich aber nicht treffe, sind alle sauer auf mich. Damit ist aus meiner Sicht schon sichergestellt, dass du nicht triffst. Wenn du weißt, wenn ich in der Situation bin, ich übernehme die Antwortung, ja, ich bin überzeugt, ich treffe, aber wenn ich nicht treffe, macht es auch nichts. Deswegen ist der Trainer nicht sauer und die Kollegen, Kumpels im Team sagen, okay, einer muss die Verantwortung übernehmen, er hat es gemacht, ja, c'est la vie, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du triffst, deutlich höher. Ja, und das sind dann wieder so Dinge, die halt letztendlich im Kopf entschieden werden. Im Kopf auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch in deinem Umfeld. Das ist es, was ich vorhin bei diesen 5 Punkten erwähnt hatte. Hab Spaß an dem, was du machst. Spaß habe ich aber letztendlich nur, wenn mir auch meine Umgebung Spaß macht. Ja, wenn ich da akzeptiert bin, wenn ich ein gutes Verhältnis habe, wenn ich Vertrauen habe, wenn die Leute mir trauen und so weiter und so fort. Das ist dann, sagen wir, das ganze Ökosystem, die ganze Umgebung, die da noch mit in Spiel kommen, die zusammenpassen müssen.
Und diese mentale Komponente, ich glaube, die wird immer wichtiger, weil durch die digitale Arbeitsweise ist ja die Aufmerksamkeitsspanne nach unten gegangen. Fast 40% der deutschen Bevölkerung sagt, ich bin abhängig vom Handy, ja, ich bin viel zu viel in diesen sozialen Medien drin, will da gar nicht. Und ich nenne das immer den Präsenzmuskel, den gilt es zu stärken. Ich mache das, indem ich jeden Morgen Atemübungen mache. Und ich glaube tatsächlich auch, die Zeit, die ich da potenziell verliere, die gewinne ich eben, weil ich mehr bei der Sache bin. Ja. Spannend, du sagst, dieses Spaß machen, dieses richtige Setting zu haben, hat es dir auch mal nicht Spaß gemacht? Also kannst du dich erinnern an Momente, wo du gemerkt hast, ich muss den Boss wechseln, weil das ist ja eine deiner, ich glaube, die Lektion Nummer 4 war das.
Ja, also ich sage mal so, in den 40 Jahren in der Firma hatte ich, ich habe es irgendwann mal gezählt, so Pi mal Daumen, 20, 25 verschiedene Chefs gehabt. Das ist natürlich, sage ich mal auch, sag mal, so eine gaußsche Einheitsverteilung letztendlich. Es gibt gute, es gibt schlechte, es gibt mittelmäßige, also ist gleichmäßig verteilt. Ja, auch überlegt, die Firma zu verlassen, muss ich ehrlich sagen. Aber das lag halt wirklich daran, dass halt der damalige Chef nicht gepasst hat. Ja, es gibt ja so eine Aussage, Leute gehen in eine Firma, aber verlassen sie aufgrund des Managers. Ja, people join companies, but they leave them because of the manager. Ja, das ist letztendlich so, weil das ist ja halt die Person, mit der du täglich mehr oder weniger interagierst. Und wenn du den falschen Chef hast, letztendlich, dann kann das Leben schon mal so sein, dass es wirklich keinen Spaß macht, auf die Arbeit zu gehen.
Das heißt, du hast deinen Chef dann bewusst gewechselt, oder?
In dem konkreten Fall hatte ich das Glück, dass der Chef abgelöst wurde.
Okay. Und dann konntest du dich wieder entfalten.
Dann hatte ich einen praktisch der Nachfolger, das hat dann wieder gepasst letztendlich. Aber ich war damals schon ernsthaft auf dem Absprung. Und bevor ich aber den letzten Schritt gemacht habe, gab es dann praktisch einen Wechsel im Management. Und damit war das Thema wieder erledigt.
Was für ein Chef warst du?
Ach Gott, ja, das ist, muss man wahrscheinlich die Mitarbeiter fragen.
Was würden die sagen?
In Indien war so, Indien ist ja eine sehr hierarchische Gesellschaft. Ja, Kultur ist ja über die Zeit in Indien, beziehungsweise nach meinen Erfahrungen in Italien, ist Kultur, kulturelle Unterschiede so ein bisschen mein Steckenpferd geworden. Indien, Gerd Hofstede sagt ja, dass jede Kultur durch 5 Parameter charakterisiert ist. Wie hierarchisch ist die Gesellschaft? Maskulinität, Feminität, Long-Term Orientation und so weiter und so fort. Und hat für diese ganzen Parameter eine Skala definiert von 0 bis 100. Und danach ist ja Indien eine Gesellschaft, die sehr hierarchisch ist. Ja, also hohe Power Distance. Deutschland ist eine Gesellschaft, die relativ unhierarchisch ist, also niedrige Power Distance. Und ich habe eigentlich versucht, in Indien die Leute zu ermutigen, diese Power Distance zu überkommen. Ja. Das heißt, ich habe ja gesagt, meine Tür ist immer offen, wenn es Probleme gibt. Ja. Ich unterstütze euch und so weiter. Habe auch, sag mal, sehr, sehr viel mit den Mitarbeitern gemacht und habe dann auch, denke ich mal, es geschafft, die Mitarbeiter in eine Richtung zu bringen, dass sie diese Power Distance überwunden haben und gleichzeitig dazu auch, dass sie Verantwortung übernommen haben. Ich sage mal, ein wesentlicher Punkt ist halt wirklich das Vertrauen schaffen. Ich sage mal, so ein Schlüsselereignis, das haben aber auch Mitarbeiter mehrfach zu mir gesagt. Wir hatten damals in Indien bei uns in der Firma die Regel, wenn ein Mitarbeiter die Firma verlassen hat. Da war ein Zufallsgenerator und dann sind einzelne Mitarbeiter rausgezogen worden, sind dann kontrolliert worden, ob sie in ihrer Tasche irgendwelche Dinge hatten, die sie nicht hätten mitnehmen dürfen. Und ich fand, muss ich das sagen, schon wenn ich das gesehen habe, wenn ich abends raus bin, mich hat es im Übrigen nie erwischt. Ich weiß nicht, ob das da ein Zufallsgenerator war, wo das Management ausgenommen hat, aber war schon etwas seltsam, egal. Ich fand es irgendwo erniedrigend für den Mitarbeiter und ich sag mal, in der IT-Industrie, wir zahlen ja relativ hohe Gehälter für indische Verhältnisse. Wir haben ja gesagt, also wenn ich den Leuten traue, muss ich sowas eigentlich nicht machen. Ich hatte mich, mein damaliger Chef war ein Inder, der Firmenleiter, mit dem hatte ich mich unterhalten und er hat gesagt, nee, diese Regel wird beibehalten, muss man in Indien beibehalten. Ich habe dann 2010 die Firmenleitung praktisch übernehmen dürfen und das Erste, was ich gemacht habe, war diese Regelung abzuschaffen und habe das dann auch in einem Townhall-Meeting verkündet, dass ab sofort diese Regelung nicht mehr gilt und haben selbst 10 Jahre später Mitarbeiter zu mir gesagt, Chef, als du das damals gemacht hast, das war für uns, sage ich mal, wirklich so der Vertrauensbeweis, wo sie gesagt haben, okay, er meint es ernst mit dem Vertrauen. Es ist mir zurückbezahlt worden. Ich meine, wir haben auch eine Art Zertifizierung, Great Place to Work. Ja, da gibt's, das ist so eine internationale Organisation. Da kannst du dich zertifizieren lassen als Great Place to Work. Wir haben uns damals dafür beworben. Da gibt es verschiedene Faktoren, aber ein Großteil, ob du dieses Zertifikat bekommst oder nicht, hängt davon ab, wie die Mitarbeiter auf gewisse Fragen antworten. Ja. Das heißt, wir haben einen Fragenkatalog, der ging damals an alle Mitarbeiter und die müssen die praktisch ausfüllen. Und wenn dann am Mindestwert, ich sag mal 75%, ich habe jetzt die genauen Zahlen nicht im Kopf, aber 75-80% sind positive Antworten, ja, ja, zu gewissen Themen, dann kannst du dieses Zertifikat bekommen. Und wir waren in der Siemens Healthineers Welt die erste Einheit weltweit, die Great Place to Work Zertifikat bekommen haben 2017.
Nach Indien zu reisen muss ein riesiger Schritt gewesen sein. Wie hat sich das für dich entwickelt? Du wurdest gefragt. Fühlst du dich bereit? Und
ich wurde gefragt, da war diese Position praktisch für den Softwareentwicklungsleiter und ich hatte mich dann mit dem damaligen Geschäftsführer von Siemens Information Systems Limited in München getroffen. Wir haben uns da im Frühstück getroffen, im Hotel, in dem er war, 2 Stunden unterhalten und er hat dann gesagt, ja, also er würde mich nehmen. Es gibt dann noch die Möglichkeit von einem sogenannten Orientation Trip. Wir haben uns getroffen im April 2002. Ich war dann im Mai in Indien, erst in Mumbai und dann in Bangalore, quasi eine Woche, habe mir das alles angeschaut. Und dann haben wir gesagt, gut, 3 Jahre ist ein Zeitraum, der ist überschaubar. Und habe dann noch mit meiner Frau gesprochen, die war auch begeistert. Die hatte gerade ihren Facharzt fertig gemacht. Und dann haben wir gesagt, wir gehen zu zweit dahin und probieren es einfach mal aus.
Und dann kommt ihr an in Indien, packt die Koffer aus und merkt, hier ist alles ganz schön anders. Also wir haben ja gerade darüber gesprochen, vor allem im Vorgespräch, ne? Ja. Das ist ja Kein Vergleich mit dem Indien, was heute ist, ne?
Ja, 2002, ich sag mal, Bangalore im Vergleich zu heute. Wenn ich mir es anschaue, als wir angekommen sind, es gab halt eine Handvoll Supermärkte, es gab keine einzige Shopping Mall. Dadurch, dass wir nur für 3 Jahre gekommen sind, haben wir, sag mal, auch nicht sehr viele Sachen mitgenommen. Wir dachten eigentlich, dass wir halt Möbel und so weiter und so fort, dann, dass es halt Möbelhäuser auch gibt, wie bei uns. Fakt ist, letztendlich haben wir den Großteil der Dinge, die wir dann für den Hausrat gebraucht haben, fertigen lassen. Also wir haben uns ein Bett machen lassen. Wir haben Sofas machen lassen, Schränke und so weiter und so fort, war alles quasi vom Schreiner angefertigt. Heute ist es natürlich kein Vergleich. Ja. Ich meine, es gibt in der Zwischenzeit in Bangalore 60, 70 Shopping Malls, es gibt Supermärkte und man bekommt eigentlich alles, was man so braucht, auch deutsche Produkte, die ganzen deutschen Sofamarken beispielsweise, ist in der Zwischenzeit alles verfügbar.
Wie siehst du die Entwicklung dieses unglaublich großen, des größten Landes der Welt jetzt?
Sehr positiv persönlich. Ich meine, auch für uns letztendlich, wir haben ja relativ viel aufgebaut im Umfeld Softwareentwicklung. Und wenn ich mir das anschaue, wie sich das Land bewegt, wie sich das letztendlich weiterentwickelt, das war, muss ich sagen, wirklich eine sehr, sehr faszinierende Zeit in Indien. Auch, ich sag mal so, für die Leute, wenn man sich das anschaut. Ich meine, wir hatten 20 Jahre lang die gleiche Maid und es war für mich auch, sag mal, so ein bisschen an ihr konnte man wirklich sehen, wie sich so die indische Mittelschicht weiterentwickelt. Also sie hatte damals, als wir 2002 hingekommen sind, hat sie gewohnt mit ihrem Mann und ihren 2 Kindern in einer kleinen Wohnung, 20 Quadratmeter, kein fließend Wasser, hatte keinen Kühlschrank, keine Toilette. Das waren, sage ich mal, so Umstände, als wir bei ihr zu Hause waren, das erste Mal eingeladen zum Mittagessen, saßen wir auf Strohmatten auf dem Fußboden, haben von Bananenblättern auf dem Boden gegessen und die Strohmatten, auf denen wir saßen, das war quasi auch deren Bett. Ja, und heute, wenn ich mir, also wir sind nach wie vor mit ihr in Kontakt. Die beiden Kinder haben beide studiert, auch Informatik. Die Tochter ist jetzt mit ihrem Mann in Deutschland, arbeitet für einen namhaften deutschen Automobilhersteller. Der Sohn, auch Informatiker, arbeitet in Bangalore, hat einen guten Job und die haben auch vor, dürfte jetzt bald 7, 8 Jahre her sein, sich ein eigenes Häuschen gebaut, also 3 Stockwerke. Im Erdgeschoss haben sie vermietet. Im ersten Stock wohnt die Maid mit ihrem Mann, im zweiten Stock dann ihr Sohn mit seiner Frau und dem Enkelkind. Und da kann man wirklich, sagen wir so, die Entwicklung über die Jahre hinweg beobachten, wie es dann halt wirklich immer stets aufwärts ging. Und ich denke mal, das trifft für den Großteil von Indien, zumindest in den Städten, soweit ich das überblicken kann, zu.
Und du hast ja diesen unglaublichen Wachstum Indiens live miterlebt, mitgeprägt. Du hast mir gerade gezeigt, so eine der prägenden Figuren Bangalores, als solche wirst du eingestuft. Du hast dich mehrfach mit Merkel getroffen, mit Modi getroffen, hast die Entwicklung auch von Siemens vor Ort mitgeprägt. Von außen sehen so Karrieren oft sehr linear aus und als wäre es immer nach oben gegangen. Würdest du sagen, bist du auch mal so richtig auf die Nase gefallen? Gab es Rückschläge, gab es Krisen in deiner beruflichen Laufbahn?
Nicht wirklich. Ich meine, es gab Erfahrungen, die man gemacht hat, Aufgaben, die vielleicht besser hätten bewältigt werden können. Einfaches Beispiel, als ich damals in Italien war, das war 2000 bis 2002, da hatten wir eine italienische Softwarefirma gekauft und mein Chef hat damals zu mir gesagt, du gehst jetzt da runter, integrierst die Italiener. Das war in Genua. Wir hatten unser Headquarter in Nürnberg. Nürnberg-Genua, das sind 800 Kilometer entfernungsmäßig. Ich dachte mir, naja gut, so groß wird der Unterschied nicht sein. Also ich habe den kulturellen Unterschied, die Arbeitskultur zwischen Italien und Deutschland nicht so wichtig erachtet. Das war ein Fehler. Hab da sicherlich bin in das ein oder andere Fettnäpfchen getreten in der italienischen Kultur. Und ich hätte eigentlich, bevor ich nach Italien bin, so eine Ausbildung machen sollen, so ein interkulturelles Training, arbeiten in Italien, habe ich nicht gemacht. Wurde mir nicht angeboten, aber ich habe es dann, als ich nach Indien gegangen bin, danach habe ich das gemacht. 5 Tage praktisch interkulturelles Training für Indien. Italien hatte ich damals nicht gemacht, beziehungsweise habe es nachgeholt nach 6 Monaten. Ich sage mal so, da waren halt einige Sachen, die man hätte besser machen können. Ich würde es nicht als Rückschlag bezeichnen, aber lernen. Und das war eigentlich ein paar Mal so im Berufsleben, wenn man dann zurückblickt, wo man sagt, okay, hätte ich anders machen können, wenn ich gewusst hätte, wie sich das entwickelt, aber das gehört halt zum Lernprozess dazu.
Ist es ja so, dass es erzählt, dass du in diesem Jahr in die, darf man sagen, Rente gehst, jedenfalls, oder ich sehe beim Lächeln, das ist nicht die richtige Formulierung, also ich formuliere es nochmal anders. Jetzt ist es ja so, dass du in diesem Jahr deine Karriere bei Siemens beendest, besser formuliert.
Ja, also wir sind ja vor 3 Jahren mit der Familie nach Deutschland zurückgekommen und 2022, und da habe ich ein Wort kennengelernt, das kannte ich bisher nicht. Das Wort heißt Renteneintrittsdatum. Das ist quasi das Datum, wo du quasi in die gesetzliche Rente oder in den Ruhestand eintrittst. Das ist bei mir der 1.7. dieses Jahr. Ich persönlich, ehrlich gesagt, glaube nicht ans Rentnerdasein. Deswegen glaube, also mein Plan ist im Moment dann noch entweder mit Consultingfirmen zusammenzuarbeiten. Und ich möchte halt weiterhin mein Wissen, 40 Jahre Softwareentwicklung, 20 Jahre Indien, interkulturelles Management, weiter praktisch einzubringen. Ich glaube auch, ich meine, wir hatten es zum Thema Longevity. Ich meine, ein wesentlicher Punkt, ja, wir hatten praktisch Ernährung, wir hatten die Meditation und so weiter und so fort. Es gibt ja Studien, Dan Büttner sagt ja sicherlich was, auch mit diesen Blue Zones. Du brauchst eine geistige Herausforderung. Ja, und da sage ich mir letztendlich, dann in den Ruhestand, in die Rente zu gehen und dann nichts mehr machen, das ist für Langlebigkeit keine gute Idee. Und auf der anderen Seite merke ich es halt auch immer wieder in Gesprächen, Thema Softwareentwicklung. Wie optimiere ich eine Softwareorganisation? Wie optimiere ich den globalen Footprint? Wie erhöhe ich die Produktivität? Also da gibt es beliebig Themen, wo ich glaube, beitragen zu können. Und das andere, ich denke mal, jetzt auch in der ganzen gesamten geopolitischen Situation weltweit. Indien wird nach wie vor an Bedeutung gewinnen. Da kann ich auch, sag mal, Firmen, die Interesse haben, in Indien was aufzubauen, die beraten. Ich meine, ich bin selbst im Moment noch bei 2 Hochschulen in Indien im Advisory Board, auch bei einer Startup Company seit Anfang März in Indien und beschäftige mich da auch, sag mal, sehr mit und habe auch die ganzen Kontakte zu der Community in Indien, sei es Richtung Manufacturing, sei es Richtung Software, zu den Industry Bodies und so weiter und hoffe, dass ich dann auch deutsche Unternehmen oder im deutschsprachigen Raum Unternehmen unterstützen kann, wenn sie in Indien was aufbauen.
Das heißt, ich spüre, es sprudelt nach wie vor in dir. Und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Faktor. Wir sind nur so alt, wie wir uns fühlen. Klar, es gibt auch das biologische Alter natürlich. Wenn du nochmal zurückguckst auf deine Karriere, weil ich glaube, Longevity in der Business-Karriere, es gibt ja diesen Moment, wo eben unsere Kräfte nachlassen, wo die Muskeln ein bisschen schwächer werden, die Testosteronproduktion bei uns Männern nachlässt. Gleichzeitig nehmen dann die Aufgaben doch auch zu oft, gerade wenn man sich weiterentwickelt beruflich. Und mit unserem Tilex-Institut begleiten wir ja viele Führungskräfte, leitende Angestellte. Und ich merke immer wieder, es gibt so mal diesen schmerzhaften Moment, wo ich merke, ich kämpfe eigentlich jeden Tag darum, genügend Energie zu haben, dieses Pensum überhaupt zu meistern. Und ich merke, andere, die haben mehr Energie, ja, jüngere Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Und ich spüre da so einen Druck. Hast du das auch mal erlebt, so eine Phase? Und wie bist du mit der umgegangen?
Ich habe es nie erlebt. Also von daher, ja. Aber weiß nicht, vielleicht ist es auch schlicht und einfach Veranlagung. Ja, ich meine, ich hatte mal die Diskussion auch mit meiner Frau. Ich bin ja, als wir in Indien waren, relativ viel gereist. Ja, und ich habe zeitweise in einer Woche 3 Nächte im Flieger verbracht, Montagmorgen los, Bangalore, Frankfurt, Frankfurt, Los Angeles, Dienstag Los Angeles, San Francisco, Mittwoch San Francisco, Philadelphia, dann Donnerstag praktisch New York gewesen und dann Donnerstag zurück, New York, Frankfurt, Frankfurt, Bangalore. Mir hat es nie was ausgemacht. Ja, und meine Frau hat immer gesagt, wenn die eine Woche sowas machen würde, dann können sie erst mal 4 Wochen Pause machen. Ich habe mich halt in den Flieger gesetzt, Ohrenstöpsel rein, Schlafbrille auf, die Uhr auf die Ankunftszeit gestellt und mich dann so verhalten, wie wenn ich schon praktisch zeitlich da an dem Ort wäre. Und ich habe auch das Glück, dass ich mich dann halt wirklich im Flieger hinlege und dann durchschlafe. Ja, ich nehme mal an, das ist Gott gegeben. Hat nicht jeder das Glück, aber das hat mir persönlich halt sehr, sehr geholfen. Mit den anderen Komponenten, was wir schon alles erwähnt hatten, ja, Yoga, Meditation etc. pp. Aber ich denke mal, es sind halt auch gewisse Veranlagungen. Ja, ich meine, auch wieder Vergleich zum Sport. Nicht jeder, der vielleicht Fußballprofi werden will, ist gut im Fußball. Ja, da gibt es halt welche, der eine kann es besser, der andere kann es nicht so gut. Und natürlich, alle trainieren, aber eine gewisse Veranlagung ist da halt auch mit dabei. Und ich habe wahrscheinlich das Glück gehabt, die Veranlagung, Management mit Stress umzugehen oder diese Reisen, das alles zu bewältigen, dass ich das alle einfach mitgegeben hatte seit meiner Geburt.
Das ist wirklich ein großartiges Geschenk. Wenn du vielleicht 3 Tipps hättest für Zuhörer, Zuhörerinnen, die sich sagen, mit 66 würde ich auch gern so fit sein wie der Gerd. Was gilt es zu tun? Was wäre vielleicht?
Ja gut, das eine ist natürlich konsequent dran arbeiten an der Fitness. Also ich gehe in der Regel 3-mal die Woche ins Gym. eine Stunde nur Eisen heben, um Muskulatur auf. Meine Muskulatur verliert man ab 40 kontinuierlich. Und das Einzige, was man dagegen machen kann, ist halt Muskulatur bewusst aufbauen. Ja, das ist das eine. Das Zweite ist natürlich die Ernährung. Das Dritte, was man verliert im Alter auch, ist schlicht und einfach die Beweglichkeit. Yoga und Gleichgewichtssinn trainieren. Also das sind immer so die Parameter, die man letztendlich da im Griff hat. Und das andere, was ich auch in Indien gelernt habe, das ist eine gewisse Gelassenheit an sich. Ja. Ich frage ja manchmal Leute so auch, ja, Indien, was hast du denn da aus dieser ganzen Zeit mitgenommen? Und da gibt es einen sehr, sehr schönen Film, The Best Exotic Marigold Hotel. Ja, weiß nicht, ob du den vielleicht mal gesehen hast. Ja, das sind ja so ein paar amerikanische Rentner, die da ein Hotel suchen, wo sie dann günstig leben können und dann in Rajasthan landen und halt nichts funktioniert in dem Hotel und dann beschweren sie sich bei dem Manager und der sagt ja dann letztendlich, in Indien haben wir ein Sprichwort, am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Ja, und das ist halt, sagen wir mal, so diese indische Gelassenheit, das habe ich auch oft erlebt, dass halt Chaos war, wo halt wir Deutsche halt immer planen. Die Inder, Italiener im Übrigen auch, sind halt viel, viel spontaner als wir und können auch, sagen wir mal, mit unstrukturierten, kritischen Situationen besser umgehen, wenn mal was nicht so planmäßig läuft. Ja. Ich habe es auch oft in Indien erlebt, wo man sagt, ach Gott, so nach Deutschen dafür halt, das geht diesmal schief, das wird nicht gut gehen. Ja. Und dann immer Ruhe bewahren und am Ende war es dann doch wieder alles gut.
Ich muss sagen, dieses Gespräch war super, super gut, Gerd. Ich bedanke mich sehr dafür. Ich finde es auch total spannend, so diese drei Tipps, die du jetzt gibst zum Fitwerden. Du hast ja die Ernährung erwähnt, Bewegung erwähnt, die mentale Komponente erwähnt. Und genau darum geht es ja in dem Buch, was Ende Mai auf den Markt kommt, Lange gut leben, das ich mit Roland Liebschabracht, Petra Bracht zusammen geschrieben habe, was wir gerade jetzt abgegeben haben und wo wir sehr uns darauf freuen, wenn das rauskommt. Ich werde eine erste Kopie sofort zuschicken. Und es hat mich wirklich inspiriert, deine Vitalität, deine Energie, deine Freude zu hören. Und ich glaube, was mir wirklich auch geblieben ist, Gerd, aus diesem Gespräch ist, diesen Mut, den du gehabt hast, als Führungskraft, deinen Leuten, deiner Mannschaft zu sagen, macht mal Pause, geht spielen, weil wichtig ist, dass ihr mental fit sind, dass ihr Freude habt. Ich glaube, das ist so, so wichtig, sich das zu bewahren in dieser Welt. Ja. Herzlichen Dank.
Ich bedanke mich auch.
Ja.